Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Und seine Güte währet ewiglich. Wir haben das gerade 26 Mal sagen dürfen. Und ich glaube, es ist gut, immer wieder das zu hören, das sich Erinnerung zu rufen. Ja, seine Gnade, seine Güte währet ewiglich. Das soll heute Morgen auch so ein bisschen das Thema sein, begeistert von der Güte Gottes. Und bei der Güte Gottes geht es nicht einfach nur um ein Thema, das wir vom Kopf her verstehen müssen, intellektuell, was der Begriff meint, sondern es geht darum, Gottes Güte zu schmecken, davon immer mehr zu wollen. Die Güte Gottes, sie will nicht nur unser Denken irgendwo anregen, sondern eben auch unsere Gefühle, unsere Sinne, ja, unser ganzes Menschsein von Anfang bis zum Ende. Deshalb lesen wir auch in Psalm 34, Vers 9 zum Beispiel, schmecket und sehet. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn vertraut. Vermutlich aus dem gleichen Grund hat auch der Schreiber von Psalm 136, was wir vorher zusammen gesagt haben, extra ein Lied über die Güte Gottes gedichtet. Er war so überwältigt von dieser Güte. Oder der Apostel Petrus drückt es im ersten Brief, Kapitel 2, folgendermaßen aus. Ab Vers 1 sagt er: Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und alle Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Auch hier wird uns ein Leben nach den Geboten Gottes gezeigt, ein Leben in der Heiligung, das von der Güte Gottes angetrieben ist. Und deshalb auch gerne die Sünde ablegt, deshalb gerne ein Leben führt, das Gott Ehre macht. Ich kann mich nämlich aus ganz unterschiedlichen Gründen bemühen, ein heiliges Leben zu führen. Aber die richtige Motivation ist die Güte Gottes. Weil ich davon geschmeckt habe, weil ich davon gespürt habe, wie gut Gott zu mir ist, wie treu er ist, wie gut er mich versorgt. Deshalb strecke ich mich immer mehr nach ihm aus. Will noch mehr haben von dieser Güte. Will noch mehr schmecken, wie gnädig der Herr ist. Das ist ganz ähnlich wie in meiner Lieblingspizzeria, wo es die beste Pizza Fungi gibt, die ich kenne. Da gehe ich immer wieder gerne hin. Warum? Weil sie so wahnsinnig lecker schmeckt. Deshalb will ich immer mehr davon haben. Und so ist es eigentlich auch bei Gott. Man probiert, man schmeckt von seiner Güte und man will immer mehr. Immer mehr. Nun ist die Güte Gottes ein sehr umfangreiches Thema und wir werden heute Morgen einfach nur ein paar Aspekte herauspicken können. Und zwar diejenigen, die im Zusammenhang mit unserer neuen Identität in Christus stehen. Daher lautet das vollständige Thema für heute Morgen: begeistert von Gottes Güte, sie beschenkt uns mit einer neuen Identität. Begeistert von Gottes Güte, sie beschenkt uns mit einer neuen Identität. Und auch dieses Thema, Identität in Christus, hat wieder eine Fülle von Punkten, die man dazu sagen könnte. 5 Aussagen habe ich rausgegriffen. Die weiteren dürft ihr beim eigenen Bibellesen ergänzen und dazu nehmen, weil es einfach großartig ist, immer wieder neu über die Güte und Barmherzigkeit Gottes zu staunen. Eine Vorbemerkung ist hier, glaube ich, noch wichtig. Nicht jeder, der sich Christ nennt, ist es tatsächlich auch. Es gibt durchaus einen Glauben, der nicht rettet. Da gibt es zum Beispiel den Glauben der Schnelljubler. Jesus spricht auch mal davon. Sie verwechseln Begeisterung mit Glauben. Und in dem Moment, wo Schwierigkeiten kommen, wo es eventuell Nachteile gibt, Verfolgung, da machen sie wieder kehrt, verlassen sie den Glauben. Im Sämann-Gleichnis spricht Jesus nämlich auch von diesen Menschen, Lukas 8, Vers 13 sagt er, die aber auf dem Felsen sind, sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen, sind begeistert. Aber sie haben keine Wurzel, keinen Tiefgang. Sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Oder im Jakobusbrief, da begegnet uns ein Glaube, der nicht mehr ist als ein Lippenbekenntnis. Das ist viel frommes Gerede, aber das Leben zeigt sich nicht, was man sagt. Ein echter, ein rettender Glaube dagegen hat meines Erachtens mindestens drei Kriterien. Erstens, er glaubt an Jesus, und zwar an den Jesus der Bibel, nicht an einen selbstgemachten Patchwork-Jesus, den man sich irgendwie zusammengebastelt hat und den man auch so nennt. Das zweite ist, rettender Glaube startet mit echter Buße. Ich erkenne dann meine Verlorenheit. Ich zerbreche vor Gott. Ich kehre um zu ihm. Mache einen Neustart und lass mich zum Zeugnis daraufhin taufen, weil ich eben jetzt zu Jesus gehöre, damit es jeder sehen kann. Der dritte Punkt ist, der Glaube, er zeigt sich auch in meinem Leben. Das heißt, ich sage nicht nur, dass ich Christ bin, sondern mein Leben sieht auch dementsprechend aus. Das heißt, der richtige Inhalt, ein wirklicher Start und ein glaubhaftes Leben gehören zusammen, wenn wir über echten Glauben nachdenken. Warum ist das wichtig? Weil wir uns jetzt eben anschauen möchten, wie Gott genau die Menschen beschenkt, die zu ihm umkehren, die neues Leben von ihm bekommen haben. Nur für diejenigen gelten diese Dinge der Güte Gottes im Zusammenhang mit der neuen Identität. Insgesamt 5 Punkte wollen wir uns anschauen, wie gesagt, um zu sehen, wie großzügig Gott ist, wie freigebig, wie groß seine Güte ist. Das erste lautet, wir sind geliebt. Wir sind ein Kind Gottes. Das zweite ist, wir sind lebendig gemacht. Wir sind jetzt ein Himmelsbürger. Das dritte ist, wir sind berufen. Wir sind Botschafter Gottes in dieser Welt. Das vierte ist, wir sind erneuert. Eine Erfindung Gottes. Und das fünfte wird sein, wir sind gerecht gemacht. Wir sind die Freude Gottes. Starten wir mit dem ersten Punkt. Wir sind geliebt, ein Kind Gottes. Im ersten Johannesbrief wird es so wunderschön beschrieben, Kapitel 3 zum Beispiel, Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es auch. Womit hat Gott uns also beschenkt mit der Wiedergeburt? Damit, dass er mich und dich zu seinem Kind macht. Ja, seine Liebe geht so weit, dass er mich in die himmlische Familie mit eingliedert, adoptiert. Für viele von uns ist das natürlich ganz normal. Wir wissen das als Christen, wenn ich das so sage. Aber machen wir uns nochmal Folgendes klar. Gott hat es nicht nötig, uns zu seinen Kindern zu machen. Er hätte uns nach der Bekehrung auch sagen können, gut, schön, dass du dich bekehrt hast, um dir meine Güte zu zeigen, bekommst du jetzt keine Krankheiten mehr und darfst die nächsten 1000 Jahre leben. Das wäre auch toll gewesen. Dafür hätte sich Bekehrung auch gelohnt. Aber Gott will uns noch mehr schenken. Noch viel, viel mehr. So mancher von euch weiß es vielleicht aus eigener, leidvoller Erfahrung, dass Eltern manchmal ihre Kinder vernachlässigen, im Stich lassen. David in der Bibel, Er kannte das im wahrsten Sinne des Wortes selber. Er konnte ein Lied davon singen, wenn er in Psalm 27, Vers 10 schreibt, sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen. Aber, was für ein schönes Aber. Aber der Herr nimmt mich auf. Menschen, sie können uns verlassen, enttäuschen, aber der Herr nicht. Er nimmt mich auf. Und er macht damit denen Mut, die Ähnliches erlebt haben. Ja, wir dürfen glauben, dass Gott ein Vater ist, der uns bedingungslos liebt. Der gerade dann, wenn wir schwach sind, zu uns steht. Treu ist, uns nicht fallen lässt. Wir gehören zu ihm und er gibt uns nicht wieder her. In guten wie in schweren Zeiten wird er sich um uns kümmern. Was für ein Geschenk, was für ein Privileg, ihm zu gehören. Zu dieser Familie des Allerhöchsten zu gehören. Das ist meine neue Identität. Ja, ich bin ein Kind Gottes. Ein weiterer Punkt geht mit dieser Neuschöpfung einher. Wir sind zweitens lebendig gemacht. Wir sind jetzt ein Himmelsbürger. In Epheser 2, die ersten 7 Verse, lesen wir dazu Folgendes. Ich lese es nach der neuen Genfer Übersetzung. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmt haben. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir in unserem Wesen waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen, Gottes Güte, ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt seinen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Eine wunderbare Zusammenfassung, was wir in Christus alles haben und sind. Und diese Verse sprechen auch deutlich davon, dass erstmal alle Menschen geistlich tot sind. Damit beginnt es in Vers 1. Sie laufen zwar noch auf zwei Beinen herum, aber ihre Beziehung zu Gott, die ist tot. Und mit der Bekehrung ändert sich das. Wir bekommen ewiges, neues Leben. Das heißt, wir werden geistlich gesprochen auferweckt, lebendig gemacht. Und ewiges Leben meint hier nicht nur, dass es unendlich ist, dass es ewig geht, sondern es ist ein Begriff, der vor allem auch Lebensqualität zum Ausdruck bringt. Und obwohl wir noch auf dieser Erde leben, gehören wir doch schon zum Himmel, Himmelsbürger. Etwas von uns hat sich bereits von diesem Leben verabschiedet und etwas Neues hat in uns begonnen. Das heißt, wir leben in einem Spannungsfeld, zwischen dem schon jetzt, was wir schon haben, und diesem noch nicht, was noch aussteht, was noch auf uns wartet. Irgendwo zwischen diesen beiden Welten leben wir. Und diese neue Realität, sie ist nicht immer so ganz leicht zu fassen in unserem Alltag. Deshalb versucht es Paulus hier auch mal wieder mit einer Bildersprache zu erklären und sagt in Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Das sind sehr spannende Gedanken. Jesus, er sitzt ja schon zu Rechten Gottes. Das wissen wir aus anderen Stellen auf dem Thron. Und jetzt ergänzt Paulus, dass wir als Gläubige nun auch dort sitzen. Mit ihm. In Christus. Wir leben zwar immer noch auf dieser Erde, aber wir sind Leib Christi. Wir sind ein Teil dieses neuen Königreiches, weil Jesus durch seinen Geist in uns Wohnung genommen hat. Christus, er ist unser Haupt und jeder Gläubige ist daran eine lebendige Zelle, ein Körperteil an seinem Leib. Das heißt, wir gehören ja so eng, so nah zu ihm, dass man uns nicht mehr trennen kann von ihm. Wo er ist, da sind auch wir. Wir haben auf der Erde noch einen Auftrag zu erfüllen, aber wir gehören nicht mehr zu dem System dieser Welt. Wir sind Himmelsbürger. So sagt es Paulus mal im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 20. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus als Retter erwarten. Dort ist unser Bürgerrecht. Wir haben keine Doppelstaatsbürgerschaft, nein, wir haben eine ganz neue Bürgerschaft, eine einzigartige. Wir sind Bürger des Himmels geworden. So lautet also der zweite Punkt unserer neuen Identität in Christus. Ich bin ein Himmelsbürger, der ewiges Leben besitzt. Kommen wir zum dritten. Wir sind berufen, ein Botschafter Gottes zu sein. Jesus, er kam ja auf die Welt, um die Machenschaften des Teufels zu zerstören, um uns zu befreien aus der Knechtschaft der Sünde. Und wie hat er das getan? Im Wesentlichen durch zwei Dinge: Predigt und Kreuz. Am Kreuz hat er den Tod besiegt, das Sündenproblem gelöst und den Weg für die Gläubigen zu Gott ewig freigemacht. Und seine Predigt bestand vor allem darin, dass er den Menschen gesagt hat, tut Buße, kehrt um und glaubt an das Evangelium, Markus 1. Heute ist Jesus nicht mehr auf dieser Erde, aber wir sind es noch. Und unsere Aufgabe ist es nun, den Auftrag Jesu zu Ende zu bringen. Da weiterzumachen, wo er aufgehört hat. Und eine ganze Erde mit dem Evangelium zu durchdringen. Deshalb hat er seine Jünger losgeschickt, hinzugehen in alle Welt. Das Evangelium zu predigen. Paulus sagt es auch mal so schön in 2. Korinther 5, ab Vers 18. Alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft, die wir hinaustragen dürfen. Was für ein Vorrecht. Wir sind Gesandte, Botschafter Jesu in eine verlorene Welt. Was für ein großer Auftrag, den Gott uns da anvertraut. Ja, was für eine Auszeichnung, die Gott uns hier gibt. Und wir alle sind als Team Gottes unterwegs in dieser Welt. Wir alle sind begabt, haben von ihm Fähigkeiten bekommen, hinauszugehen, diese Botschaft zu verkündigen. Und auch wenn jeder von uns anders ist, wird er doch für diese Aufgabe ganz individuell gebraucht. Gott möchte dir zeigen, wie du ihm dienen kannst, dort an deinem Platz, wo du stehst. Wir bringen Gott zu den Menschen. Das ist unsere Aufgabe. Die dritte Antwort also auf die Frage, wer bin ich in Christus, lautet: Gott hat mich berufen, ein Botschafter zu sein. Botschafter für ihn. In meinem Mund befindet sich die wichtigste Botschaft des Universums. Und wer nicht an das Evangelium glaubt, das wir im Namen Jesus verkündigen, der geht ewiglich verloren. Kommen wir zum vierten Geschenk der Güte Gottes. Wir sind erneuert. Eine ganz geniale Erfindung Gottes. 2. Korinther 5, Vers 17 beschreibt es so schön, was da passiert ist. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Das Neues ist entstanden. Christsein, es ist mehr als nur das Einhalten von Regeln. Es ist mehr als nur eine Philosophie, an die ich eben glaube. Nein, Bekehrung ist ein Reset, ein kompletter Neustart. Das Alte bleibt zurück und etwas völlig Neues wird geschaffen. Jeder Mensch wird daher eine Neuschöpfung, als eine Neuschöpfung bezeichnet. Und diese neue Schöpfung steckt zugegebenermaßen noch in einem alten Körper mit drin. Das merken wir ja jeden Tag. Deshalb spricht der Apostel Paulus auch davon, dass wir auf die Erlösung des Leibes noch warten in Römer 8. Aber wir warten nicht vergebens. Die Erlösung, sie wird kommen. Und bis dahin hat Gott uns ja schon den Heiligen Geist gegeben, quasi als Anzahlung, der in uns wohnt, der in uns wirkt. Und wer jetzt denkt, nur weil wir noch nicht den Auferstehungsleib haben, sind wir immer noch die Alten, der irrt. Durch die Wiedergeburt ist nämlich etwas Neues in uns entstanden. Mit Christus brauche ich keine Angst mehr haben, dass jetzt meine Vergangenheit meine Zukunft bestimmen muss. Nein, das muss sie nicht. Wir sind mit Christus gestorben, mit ihm auferweckt worden. Und wenn wir früher Sklaven der Sünde waren, so leben wir heute für Gott. In seiner Kraft ist es uns möglich, wenn wir nahe bei ihm bleiben. Es mag sein, dass wir noch vieles lernen müssen, mit diesem neuen Leben richtig umzugehen, das anzuwenden, was Gott schon Neues in uns geschaffen hat. Aber das ändert nichts daran, wer wir sind in Christus. Wir sind ein neu geschaffenes Kunstwerk Gottes. Dafür gemacht, um ein komplett neues Leben für ihn zu führen. Schließlich noch ein fünftes Vorrecht meiner neuen Identität in Christus. Wir sind gerecht gemacht. Gerecht gemacht und die Freude Gottes. 2. Korinther 5, Vers 21 lesen wir: Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus, er hat uns gerecht gemacht. Er hat unsere Sünde auf sich genommen und wir haben seine Gerechtigkeit geschenkt bekommen. Was für ein unglaublicher Tausch. Wir dürfen rein vor Gott stehen, weil wir es überhaupt nicht verdient haben. Unsere weiße Wäsche ist schon lange nicht mehr sauber. Jesus, er macht sich schmutzig für mich. Er nimmt meine Schuld auf sich. Er stirbt als reines Lamm Gottes am Kreuz, obwohl ich es verdient hätte. Und nun macht der Glaube an dieses Erlösungswerk mich gerecht. Nicht meine Werke, nicht meine guten Taten, kein Liebsein, sondern der Glaube allein. Er macht mich gerecht vor Gott. Und wenn Gott mich jetzt ansieht, dann stehe ich als Gerechter vor ihm. Das ist Gottes Geschenk an mich. Und aus Psalm 45, Vers 8 wird noch etwas deutlich. Gerechtigkeit begeistert Gott. Im Blick auf den gerechten Messias heißt es dort nämlich: Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl. Da ist Freude, da ist Jubel. Ich weiß nicht, ob du das glauben kannst, aber Gott freut sich über dich. Freut sich über jedes Menschenkind, das sich von ihm retten lässt. Da ist Jubel im Himmel. Ganz ähnlich lesen wir es in Zephania 3, Vers 17, wo steht: Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er ruht in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Er jauchzt über dich mit Jubel. Hättest du gedacht, dass Gott so über dich denkt? Er jauchzt über dich mit Jubel. Dass er sich freut, dass er jubelt, wenn er dich vor Augen hat. Wer bin ich in Christus? Das war die große Frage auch heute. Und lasst uns diese fünf Punkte der Güte Gottes nicht vergessen in unserem Alltag. Sie sind so mutmachend, so tröstlich, denn ich bin erstens ein geliebtes Kind Gottes, von ihm geliebt. Ich bin ein Himmelsbürger mit ewigem Leben. Ich bin einer, der die Botschaft Gottes hinaustragen soll in diese Welt. Ich bin viertens ein neuer Mensch geworden, habe die Kraft Gottes in mir. Und fünftens, ich bin jemand, über den Gott jubelt. Ich weiß nicht, wie du über dich selber denkst. Gerade der letzte Vers aus Zephania 3 überfordert vielleicht so manchen Christen. Kann es wirklich sein, dass Gott mich so wertschätzt? Dass er mich wirklich bedingungslos liebt und nicht dauernd kritisch auf hier und da meine Fehler, mein Leben schaut, sondern sich mit Freude und Jubel über mich freut? Ich glaube, es lohnt sich, über die Güte Gottes noch viel mehr, noch viel ausführlicher nachzudenken, sie immer wieder zu schmecken, zu genießen, sich davon inspirieren zu lassen. Wir haben heute Morgen nur fünf Aspekte mal angeschaut, aber es gibt ja noch so viel mehr zu entdecken. Alles fängt damit an, dass wir uns immer wieder damit beschäftigen. Hineinschauen in Gottes Wort, seine Güte entdecken und dankbar darüber werden. Und vielleicht können wir uns auch als Geschwister immer wieder darin ermutigen, uns auf die Sprünge helfen, wo denn Gottes Güte in unserem Leben sichtbar wird. Und dann können wir gemeinsam darüber staunen und dafür danken. Gemeinsam darüber in die Anbetung kommen, wie gütig und wie gnädig der Herr zu uns ist. Amen. Herr Jesus, wir staunen immer wieder, wenn wir uns mit deiner Güte, mit deiner Gnade, deiner Liebe beschäftigen. Du bist ein Gott, der uns immer wieder überwältigt, der uns mit so viel Gutem überschüttet. Und oft sehen wir das gar nicht, weil so viel anderes unseren Blick füllt, weil so viel anderes uns beschäftigt, uns vielleicht auch abhält, uns mit dir zu beschäftigen. Danke, dass du uns heute wieder daran erinnerst, dass ja, wir in dir alles haben dürfen. Dieses besondere neue Leben, das du uns schenkst, Herr Jesus, dass wir geliebt sind von dir, beschenkt mit neuem Leben. Ja, wir dürfen dieses Evangelium hinaustragen in diese verlorene Welt, dass noch mehr Menschen dich kennenlernen. Du willst alle Menschen retten. Danke, Herr Jesus, ja, dass wir dir so viel wert sind, dass du mitgehst auch in diese neue Woche, dass du uns Kraft gibst, auch in diesem neuen Leben zu leben, dir gehorsam zu sein, dir Freude zu machen. Danke, dass du uns vorausgehst und dass du uns niemals fallen lässt. Amen.